Und zwar Jakobusbrief. Wir haben eine Predigtreihe, Glaube auf dem Prüfstand heißt es. Und heute Kapitel 1, Hören und Tun. Und es gibt Geschenke, ihr habt schon gesungen. Gut. Ich lade euch ein, mit mir zusammen den Jakobusbrief im ersten Kapitel zu lesen und erstmal den Vers 1. Da steht, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, Freude euch zuvor. Ja, wir haben schon eine Einleitung kurz bekommen zu diesem Thema und wir haben heute Familiengottesdienst. Das heißt, hier unten sitzen nicht so viele, aber oben sitzen doch einige Kinder mit. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe nämlich eine Postkarte mitgebracht. Dort ist ein Bild davon. Und ihr seht, dort vorne ist ein Mädchen mit einem roten Kleid an. Und dieses Mädchen bekommt gerade etwas, nämlich ein Strauß Blumen von einem Jungen. Was meint ihr? Dieser Junge ist wohl was in das Mädchen? Na, verliebt, genau. Das sieht man doch. Ihr Erwachsenen, ihr müsst mal genau hinschauen. Der bringt dem Mädchen ein paar Blumen und Geschenke. Und das Mädchen hat jetzt folgende Chance. Es kann sagen, ich freue mich, Dankeschön. Oder es kann sagen, nö, puh. Das ist ja die ganz normale Reaktion. Die Reaktion des Jungen auf die Antwort ist natürlich entscheidend. Oder? Also, heute ist auch deine Antwort entscheidend. So wie bei diesem ersten Bild. Aber darum geht es in dieser Predigt zuerst einmal gar nicht, sondern eher um das Rechts. Da kommt nämlich jemand an, der hat eine Pagenkleidung an. Das kennen wir heute fast nur noch in großen Hotels. Da ist ein Page, nämlich ein Bote, der bringt etwas. Was bringt er? Genau, auch einen Blumenstrauß und einen Brief, nämlich eine Nachricht, eine Botschaft. Jetzt kann das Mädchen Folgendes sagen. Du weißt du was, du Botschafter, geh dich erstmal duschen. Du stinkst. Das Mädchen könnte sagen, geh dich rasieren. Das Mädchen könnte sagen, weißt du was, wir hatten letzte Woche Streit. Von dir nehme ich die Botschaft nicht. Wisst ihr was? Dann wird der Botschafter sagen, ist okay, denn nicht, dann nehme ich das wieder mit. Es ist nämlich nicht meine Botschaft. Ihr seht, da ist so ein kleiner roter Punkt drauf, da ist ein Siegel. Da drin ist nämlich ein Brief, ein Schreiben von jemand anderen. Und dieser Botschafter dort, dieser Page, der den Brief überbringt, hat das nicht aufgemacht, hat da nichts dazu geschrieben, sondern überbringt die Botschaft direkt. Und das ist das, was der Jakobus hier schreibt. Er ist Knecht. Eigentlich heißt es, er ist Sklave. Er ist also nicht jemand, der selber diesen Brief geschrieben hat. Er ist also nicht jemand, der selber etwas dazu geschrieben hat. Deswegen ist dieses ganze Hintergrundwissen zu diesem Brief, dass der Jakobus der Sohn von Maria und Josef war, also ein Halbbruder von Jesus, dass er der Gemeindeleiter war, dort richtig was zu sagen hatte, sogar Paulus und Petrus in die Schranken gewiesen hat. Das ist alles zweitrangig. Er schreibt, ich schreibe das als Sklave Jesu. Es ist nicht meine Botschaft, es ist die Botschaft Gottes an alle 12 Stämme, an alle Gläubigen. Also das heißt, die Reaktion von diesem Mädchen ist vollkommen egal. Die Botschaft bleibt bestehen. Jetzt schreibt der Jakobus, Freude euch zuvor. Schon angeklungen, worüber soll man sich heute noch freuen? Darüber, dass heute Sonntag ist, dass wir Gottes Wort hören dürfen, noch in Freiheit. Wir dürfen uns darüber freuen, ja, aber damals den ersten Christen ging es nicht so gut. Wie vielleicht dem einen oder anderen heute auch nicht. Ja, es ist viel Bedrängnis und viel Trauer da. Und jetzt schreibt dieser Jakobus Freude. Übrigens schreibt er nicht Shalom. Warum nicht? Weil in Hebräisch damals, da haben sie immer geschrieben Shalom, Friede. Aber der Jakobus, der hat halt in Griechisch geschrieben. Und dort hat man sich nicht mit Shalom begrüßt, sondern mit freudig. Und deswegen schreibt er hier auch, Freude euch zuvor. Jetzt haben die sich natürlich gefragt, worüber sollen wir uns denn freuen? Und es ist vorhin schon vorgelesen worden, Dort steht Vers 2, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr in Anfechtung, das heißt also Versuchung oder Prüfung, verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt hat, bringt das Ausharren, also Standhaftigkeit hervor. Und durch diese Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Als ersten Punkt habe ich Anfechtung. Diese Schwierigkeiten, die da sind. Wir leben als Christen von Gott her. Und er ist da, er steht uns bei, das dürfen wir wissen. Aber trotzdem leben wir in dieser gefallenen Welt. Und es wird Prüfung geben, es wird Krankheit geben, wie wir es vorhin gehört haben. Ja, und wir dürfen damit zu Gott kommen und sagen, Gott, bitte schenk du Hilfe. Aber trotzdem ereilt uns das. Ereilt mich das, vielleicht auch dich. Und diese Versuchung oder Prüfung, die in unserem Leben da sind, die trifft uns alle in verschiedenster Form. Nämlich da, wo du verwundbar bist. Und den anderen vielleicht ganz woanders. Jetzt schreibt dieser Jakobus, wir sollen uns drüber freuen. Nein, wir sollen uns nicht darüber freuen, über das, was uns passiert, sondern wir sollen uns darüber freuen, dass wir wissen dürfen, wir sind bei Gott safe. Wir sind bei Gott sicher. Und wenn wir das wissen, dann dürfen wir standhaft sein. Dann dürfen wir ausharren, lernen und üben. Ja, das ist so eine Sache, jawohl, hier bin ich, ich mache das aufgrund meiner Entscheidung. Und dann steht da, soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Und jetzt kommt, dann werdet ihr vollkommen makellos sein. Das heißt, ohne Tadel, ohne etwas, worüber sich jemand aufregen oder ärgern muss. Oh, Entschuldigung an die Übersetzung, ich versuche langsamer. Ja, vollkommen makellos. Und dann kommt der letzte Vers, der euch sicherlich gleich ins Auge gesprungen ist. Dort steht, vollkommen makellos ist unterstrichen, und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ich sehe schon die Dollarzeichen in euren Augen. Es wird mir an nichts mehr fehlen, sagt Gott, da steht es doch. Das ist nämlich unser Denken. Aha, Gott wird dafür sorgen, wunderbar, dass es mir finanziell gut geht, gesundheitlich gut. Was bedeutet dann das, nichts mehr fehlen? Wir haben vorhin ein Lied gesungen, gleich zu Beginn, auf dem Felsen stehen. Ihr Kinder kennt das Gleichnis. Da hat ein Mann ein Haus gebaut auf Felsengrund. Das war richtig fest, als der Sturm kam. Und ein anderer, der hat auf Sand gebaut. Und dann kam der Sturm, so einer wie letzte Nacht. Und Regen. Und dann alles futsch. Genau, das Haus ist total futsch, das ist umgekracht. Richtig. Du hast es genau verstanden, weil das Fundament nicht stimmte, weil der Grund falsch war, dann hält da nichts. Ja, und genauso ist es auch bei Gott. Genauso ist es bei Gott. Wir dürfen auf diesen Felsen bauen und es wird mir an nichts mehr fehlen. Das heißt, es kracht nicht zusammen. Aber was fehlt nicht? Oder mangeln steht da auch. Wenn es aber einem von euch steht, Vers 5, an Weisheit fehlt, der bitte Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Also es geht Gott hier gar nicht darum, dass das, was wir sofort sehen, dieser Mangel, oh, ich hätte noch gern ein drittes Auto, da muss ich das andere nicht so häufig waschen. Darum geht es Gott überhaupt nicht. Sondern es geht Gott um Weisheit, um dieses Leben mit ihm, dass ich diese Weisheit habe, wie gehe ich mit meinem Leben richtig um. Und wenn ich damit zu Gott komme und sage, Gott, bitte hilf mir dabei, dann wird er nicht sagen, oh, du bist einfach zu dumm. Du kannst das nicht, das sagt Gott übrigens zu niemandem. Er hat dich nämlich genauso gemacht, wie er dich möchte. Und deswegen wird er immer sagen, ich stehe dir bei, ich helfe dir. Er wird also nicht sagen, dir nicht. Und jetzt steht da Vers 6, Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her gepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Inneren gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Zweifel, dieser Glaube, braucht der Zweifel, darf der zweifeln? Wir hatten die Jahreslosung vor 3 Jahren, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da kommt ein Mann zu Jesus und sagt, Jesus, bitte hilf meinem Sohn. Hilf meinem Sohn, ich kann ihm nicht helfen, niemand kann ihm helfen, aber du, bitte helfe ihm. Und Jesus sagt, wenn du Glauben hättest, dann sagt er, ich will ja, aber hilf mir bitte dabei. Das ist der Punkt, wo Jesus sagt, ich helfe dir gern. Er hat damals dem Mann geholfen und er möchte auch uns beistehen. Aber wenn jemand kommt und sagt, und das ist nämlich dieser Zweifel, Gott, ich brauche dich ja, so ein bisschen für mein Wohlfühlen, so ein bisschen, ja, dazu. Weil Zweifeln kommt von zwei Wege. Welchen Weg nehme ich? Den Gott gesagt hat, lebe so, mach das so an meiner Hand. Oder sage ich, Gott, ich weiß nicht, ob du das echt kapiert hast. Jesus war damals auf der Erde vor 2000 Jahren, aber heute haben wir Autos, wir haben Radio, wir haben Internet. Da kann das Leben aber auch so gehen. Gott, ich weiß nicht, ob du das drauf hast. Ich glaube, ich weiß es besser. Zwei Wege. Ich zweifle daran, dass dieser Weg, den Gott mir schenken möchte, nicht ganz so gut ist. Ich weiß es besser. Ich möchte den anderen Weg gehen. Und wenn ich das natürlich tue, wenn ich sage, ich packe das auch ohne Gott oder so ein bisschen mit Gott, dann springe ich zwischen diesen beiden Wegen hin und her. Und dann werde ich natürlich diese Zweifel haben. Und der Paulus geht gleich bei und nimmt einen Punkt, nämlich die Dollarzeichen in den Augen, gleich mal vor und spricht es an, ab Vers 9. Ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Also das heißt, vor Gott darf ich, weil er der König ist und ich sein Kind, darf ich ein Königskind sein. Und er schreibt ab Vers 10, und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versengt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Der Jakobus ist ganz praktisch. Wir sagen heute das noch kürzer, wir sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber der Paulus, der Jakobus, der macht hier ganz deutlich, diese Chance, die du hast bei Jesus, als Mensch, der äußerlich nicht so viel gilt, du bist ein Gotteskind, du bist ein Königskind. Das heißt, ein Reicher, der vielleicht nicht viel hat, wie da der König mit seiner Krone. Der sitzt vor dem Teller und hat nicht viel. Und trotzdem ist er ein König. Halte dir das vor Augen. Und auf der anderen Seite sagt er dir, auch wenn du ein König bist, denk dran, in Wirklichkeit hast du nicht viel, nur das, was Gott dir schenkt. In der Bibel gibt es ganz viele Bibelstellen, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist. Römer 2, Vers 11 zum Beispiel. Oder auch, dass die menschliche Schönheit, wir legen es ja nicht nur darauf an, sondern auch auf unsere Frisur, dass auch das ganz schnell vergeht. Ihr kennt das vielleicht, wo die Frau zum Mann kommt und sagt, Schatz, wirst du mich auch noch lieben, wenn ich graue Haare habe? Und der Mann sagt, ach, weißt du was, ich habe dich gemocht, als du schwarze, als du braune, als du blonde und als du grüne hattest, dann werde ich die grauen auch noch ertragen. Es vergeht, egal wie viel wir versuchen, da zu tun. Aber wir Menschen probieren ja immer alles Mögliche. Vers 12. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zusagt, die ihn lieben. Der Jakobus schreibt hier etwas ganz Wichtiges. Wir sind alle im Leben und manchmal ist es ein Kampf. Manchmal muss man sich bemühen. Er nimmt dieses Bild vom Wettlauf und sagt, hey, du wirst dann die Goldmedaille, damals Siegeskranz, bekommen. Nämlich wie alle, die ihn lieben. Der Jakobus hat das geschrieben und das wird nachher von Gott selber in Offenbarung 2 aufgegriffen. Und zwar da, wo es um die Märtyrer geht. Kein Märtyrer, der andere ermordet, so wie manche Medien das heute vielleicht darstellen, leider Gottes, wie schrecklich. Nein, sondern Menschen, die für ihren Glauben einstehen und deswegen ermordet werden. Das ist aus Sicht der Bibel ein Märtyrer, der sein Leben gibt. Wir lesen Vers 13. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst etwas zum Bösen verführt, werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und ihn in die Falle lockt. Der Jakobus schreibt einen sehr praktischen Brief. Da muss man gar nicht so viel auslegen. Der Luther hat gesagt, das ist so eine strohne Epistel. Da steckt nicht so viel Theologie dahinter, was man studieren und auslegen kann. So hat Luther gesagt. Stimmt, es ist einfach praktisch. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Mädchen mit einem kleinen Löwenbaby auf dem Arm. Früher durfte man im Zoo, zum Beispiel in Hamburg, Hagenbecks Tierpark, ein Löwenbaby auf dem Arm nehmen. Hey, wie cool ist das denn? So ein kleines, kuscheliges Löwenbaby. Das ist so knuddelig. Und dann konnte man da Fotos machen. Man durfte sozusagen mit der Gefahr spielen. Und das wurde aber irgendwann untersagt. Und damals war man noch klug, da ging es nicht um den Schutz der Tiere, sondern es ging um den Schutz der Menschen, weil auf einmal so ein Löwenbaby nämlich gekratzt und zugebissen hat. Hat man gesagt, oh, so ganz richtig ist das ja doch nicht, das Spiel mit dem Feuer. Und deswegen wurde es dann irgendwann untersagt. Obwohl das natürlich süß war und die Leute kamen, ach bitte lass mich doch, ich will doch nur spielen. Ich habe euch ein anderes Tier mitgebracht. Ne, Schlängel, alles gut? Warst bisher brav, okay. Eine Schlange, richtig. Und diese Schlange, davon habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Vielleicht kennt ihr die Geschichten unterm Bujubaum. Das sind ganz alte Geschichten. Ich habe meine Mama gefragt, die Kinderstunde schon vor gefühlten 100 Jahren gemacht hat. Und die habe ich gesagt, die Geschichte kennst du doch. Weißt du noch, wie die Schlange hieß? Da sagt sie, nee. Ich sage, ich auch nicht. Aber ich habe euch die Geschichte mitgebracht und ich erzähle sie so. Und zwar in einem afrikanischen Dorf, da lebte ein Junge und der hat von seinem Papa ein Huhn bekommen, die Agathe. Sie ist bestimmt anders, aber mir ist der Name auch nicht eingefallen. Und dieses Huhn, das hat regelmäßig ein Ei gelegt. Ein Ei pro Tag, immer um die Mittagszeit, wo es schön warm war. Und dann ist das Huhn aufgesprungen und hat gegackert. Wie macht ein Huhn, wenn es gackert? Nee, das ist ein Hahn. Der freut sich wahrscheinlich mit, aber wie macht ein Huhn? Ja, genau. Bock, bock, bock. Ganz freudig, wenn es endlich geschafft war. Und dann lag da das Ei. Und immer dann, wenn das Huhn gegackert hat, wusste dieser afrikanische Junge, mein Huhn hat ein Ei gelegt, ich kann es mir nachher holen. Nun hat dieses Gackern auch die Schlange gehört. Und ihr wisst, so Schlangen, oh, die lieben Eier. Es ist die Schlange dahin. Und immer um das Nest rum. Das Problem war, da war so ein Zaun rundherum, so ein Lattenzaun. Das ist ja nicht durchgekommen. Und eines Tages hat es plötzlich ein Loch entdeckt. Da hat sich die Schlange, so klein wie sie ist, durchgeschlängelt. Da kam sie durch. Und wisst ihr was? Schnapp hat sich das Ei geholt, den Kiefer ausgehängt, das ganze Ei verschluckt. Und da war die Schlange nicht mehr so dünn, sondern war die Schlange auf einmal so dick. Und nun wollte sie wieder zurück, sich schnell verstecken und wieder zurück. Jetzt war auf einmal das Ei da und das war ganz groß und sie kam nicht durch. Jetzt steckte sie fest. Aber wisst ihr was, so ein Ei ist ja ziemlich hart. Aber sie hat gedrückt und gedrückt und gedrückt und plötzlich macht das Knack. Und das schöne, warme innen drin hat sich verteilt im Bauch der Schlange und sie konnte durch. Das hat der Schlange gut geschmeckt. Das hat sie einmal gemacht, das hat sie am nächsten Tag gemacht. Und schon wieder, eine ganze Woche. Und der Junge aus diesem afrikanischen Dorf, der ist halt hingegangen zum Nest und hat geguckt, das Huhn hat gegackert, aber es ist gar kein Ei da. Es ist gar kein Ei da, wie komisch. Was ist mit dem Huhn los? Und diese Schlange immer wieder hat geguckt, hat den Jungen gesehen. Das Huhn hat gegackert, schnell hin zum Ei, schnell verschlucken, schnell wieder zurück, Ei zerquetschen, weg. Der Junge hat gesagt, irgendwas stimmt da nicht, ich beobachte das mal. Da hat er die Schlange gesehen, wie sie mit dem Ei wieder zurück durch den Zaun ist. Immer wieder hat dieses Ei die Schlange gelockt. Und sie hat sich's geholt. Ist nie was passiert, das war ganz angenehm. Jeden Tag ein Ei, das kriegen manche Menschen nicht. Die Schlange war glücklich. Dann ist dieser Junge beigegangen und hat ein Ei gekocht. Er hat dieses gekochte Ei, als das Huhn gegackert hat, schnell ausgetauscht. Ein gekochtes Ei ist was meistens? Ein Rührei, ja. Das ist dann richtig hart, wie so ein Stein. Nun ist die Schlange wieder gekommen, hat das Ei gefressen und sagte, oh, ist das heiß. Ich glaube, das Huhn hat Fieber. Und ist wieder zurück. Und jetzt wieder drücken, 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 aber das Ei ging nicht kaputt, weil es hart war. Und jetzt kam der Junge an mit einer Machete. Was hat er gemacht? Zack! Die Schlange getötet. Die konnte sich nicht zurückhalten. Die hat damit gespielt, dass irgendwann auf einmal sie erwischt wird. Es ging so lange gut. Diese Versuchung war ja da, das Ei zu holen. Es war ja so einfach. Es war so angenehm. Und jetzt ist die Schlange tot. Und das steht nämlich genau in dem nächsten Bibelvers. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, also das Ei haben wollen, bringt sie die Sünde, nämlich das Eiklauen, zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, begiert den Tod. Das heißt also, nicht wenn ich an etwas Schlimmes denke. Jesus sagt, wir sollen unsere Gedanken da nicht kreisen lassen. Genauso wie Luther, der sagt, wir können nichts dafür, wenn die Vögel über unseren Kopf fliegen, aber wenn sie auf unserem Kopf ein Nest bauen. Dagegen können wir etwas tun. Und das ist das, ja, wenn die Begierde schwanger geworden ist, er nimmt dieses Beispiel hier, und dann die Sünde geboren wird, also das Tun, dann ist das der Tod. Ich habe euch hier das nächste Bild mitgebracht. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Und er sagt dann, von oben kommen nur gute Gaben, nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert, bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit, das ist die Bibel, das ist das, was Jesus gesagt hat, neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir bildlich gesprochen unter allen seinen Geschöpfen eine gottgeweihte Erstlingsgabe sind. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, das wäre sonst zu lange. Jetzt kommen wir langsam daran. Nee, das ist nicht John. Sieht aber fast so aus, ne? Erinnert mich an den Kuchenverkauf nachher. Obwohl es hier Spaghetti gibt. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell und bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe man redet. Und erst recht, ehe man zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Also das heißt, wir sollen hören. Das haben wir vorhin gesungen. Hören kann man nur, wenn man selber still ist. Sonst wird es schwierig. In einem anderen Bibelvers heißt es, Matthäus 15, Vers 11, nicht das, was zum Mund reingeht. Ihr seht da die Spaghetti. Kinder, ihr liebt auch Spaghetti, ne? Und wenn man das so isst wie der, dann spritzt das alles voll. Und die Eltern sagen, richtig? Ja. Ja, aber trotzdem ist das nicht so schlimm, weil der nächste Löffel Spaghetti landet eh wieder auf dem Hemd oder auf der Bluse. Also das wird dann dreckig. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil das geht ja zum Mund rein. Aber dort in der Bibel steht, Matthäus 15, Vers 11, was aus dem Mund rauskommt, das verunreinigt viel mehr. Das, was wir so reden oder wieder zurückkommt, das ist das, was viel mehr verunreinigt als so ein Spaghetti-Essen wie dieser Kerl. Und deswegen fordert uns Jakobus auf, deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch in das Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Hey, wir brauchen Rettung in dieser Welt. Wir brauchen nicht irgendwas, was uns hilft, sondern wir brauchen jemanden, nämlich Jesus, der uns beisteht und uns hilft. Und dann kommen wir zum zentralen Vers. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Eine goldene Hand am goldenen Ohr. Hören und handeln. Das ist das, was Jakobus möchte. Er will uns das klar machen. Und warum? Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht von einem Bauarbeiter. Wahrscheinlich arbeitet er auf einer Straße. Und es gibt bestimmte Sachen, die er anziehen muss. Ihr seht Schuhe, ihr seht Handschuhe, ihr seht eine Maske, eine Schutzbrille, einen Schutzhelm, Ohrhörer und eine Weste, die schön leuchtet. Sozusagen die moderne Waffenrüstung. In der Bibel wird die Waffenrüstung angesprochen, das ist praktisch eine Schutzrüstung. Die muss er anziehen. Und deswegen gibt es zum Beispiel bei großen Baufirmen immer einen Spiegel. Oder auch, wenn die Bergarbeiter in die Grube hinabgefahren sind, war da immer ein großer Spiegel. Warum? Ja, das stimmt. Dieser große Spiegel war dafür da, damit man sich anguckt. Und stellt euch vor, da geht ein Bauarbeiter, noch ein Bauarbeiter und dann kommt der dritte Bauarbeiter und der hat keinen Helm auf. Glaubt ihr, der merkt das? Alle haben so ein gelbes Ding auf dem Kopf und du plötzlich nicht. Dann denkst du, stimmt, den habe ich vergessen, den muss ich noch schnell holen. Dann läuft er zurück und holt sich den. Dafür ist der Spiegel da und dafür ist dieses Schild da. Denk dran, was du alles brauchst. Und Vers 25, wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist überglücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Ja, ich höre jetzt schon wieder einige Christen, die sagen, ja, Moment mal, Jakobus. Der Jakobusbrief hat 108 Verse. 108 Verse insgesamt. Und die Hälfte, nämlich 54, direkte Befehle, etwas zu tun. 108 Verse und 54 Befehle, Gebote, Aufträge, gibt es also nicht nur im Alten Testament damals. Und jetzt leben wir unter diesem Gesetz der Freiheit. Schau in Jakobus, wir können machen, was wir wollen. Gerade dieser Jakobus hat 54 Befehle reingeschrieben. Das müssen wir wissen. Und jetzt habe ich mal einen Test vor. Ich habe euch hier was mitgebracht. Eine Tafel Schokolade. Wer von euch mag Schokolade? Da hat jemand gestreckt und hinten auch. Okay, du warst Erster. Willst du die haben? John, willst du die haben? Komm her. Magst du immer noch Schokolade?
Ja.
Eine für dich. Ich hoffe, ich habe keine Nussallergie. Und eine für dich. Eine Frage. War das jetzt mega schwer, die zu nehmen?
Nein.
Nö, warum nicht?
Weil sie so leicht war.
Die Schokolade ist leicht und? Die wird dir nachher schmecken, richtig? Wunderbar. Du liebst sie. Die ist eingeschlafen. Die tun wir mal wieder weg. Warum war das so leicht, die Schokolade zu nehmen? Weil du sie liebst, weil sie dir schmeckt, richtig? Und genauso ist es auch bei Gott. Wenn du sagst, hey, 54 Gebote, lieber Jakobus, wie soll ich das denn schaffen? Ich habe doch nur 108 Verse Zeit. Hey, wenn du Jesus liebst, wird es dir genauso leicht fallen, diese Schokolade anzunehmen, wie diese Gebote von Jakobus. Eigentlich ganz einfach. Es liegt daran, liebe ich das, tue ich das dann oder nicht? Ganz simpel. Kinder, ihr seid spitze. Danke, John, für deine gute Unterstützung. Ja, und zum Schluss, und dann bin ich fertig. Echte Frömmigkeit oder religiöser Selbstbetrug? Wenn ich hier heute Morgen sitze und habe ein Ohr zu, oder ich lasse mich bedröhnen, weil ich so nah an irgendwelchen Lautsprechern sitze, ist beides nicht richtig. Ich soll auf Gott hören. Und jetzt schreibt Jakobus am Ende dieses ersten Kapitels, wenn jemand meint, er dient Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Jakobus wird da ganz praktisch. Übrigens, im Kapitel 3 werden wir es noch ganz ausführlich behandeln. Und er schreibt dann in diesem letzten Vers, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis beizustehen und sich selbst von der Wahrheit unbefleckt lassen. Damit schließt dieses erste Kapitel und er bezieht sich da auf Matthäus 5. Dieser Jakobus, dieser Bruder von Jesus, kennt die Bergpredigt und auch diese Seligpreisung. Und er hat da aus Matthäus 5, die Verse 7 und 8, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und selig sind die, die reinen Herzens haben, denn sie werden Gott schauen. Ich hoffe, diese Botschaft von Jakobus kommt bei uns alle ins Herz. Das wünsche ich uns, die kommenden Sonntage, dass wir nicht nur hören, sondern das dann auch tun und damit erleben, wie schön es ist, mit Jesus unterwegs zu sein und eine Schokolade zu haben für sein Leben. Amen.